Wir kommen zu Kapitel 4 und zu klein b, zur zweiten Warnung. Klein b, Punkt, also 1, d, 2, b. Klein b, Punkt, fürchten wir uns also. Die zweite Warnung in unserem Text. Der Text lautet Verse 1 bis 10 in Kapitel 4. Kapitel 4, 1 bis 10. Zwei Fragen sollen uns diesen Textteil eröffnen. Zwei Fragen sollen uns diese Verse 1 bis 10 eröffnen. Die zwei Fragen lauten, ich gebe Ihnen die zwei Fragen zuerst und dann gehen wir einzeln auf sie ein. Römisch 1, Doppelpunkt, was ist es um das Fürchten in diesem Text? Was ist es um das Fürchten in diesem Text? 1 bis 3 und Römisch 2, Doppelpunkt, wie erklärt man die anschließende Erklärung des Autors? 3 Ende bis Vers 10. Also die erste Frage, Römisch 1, Doppelpunkt. Was ist es um das Fürchten in diesem Text? Verse 1 bis 3. Wir gliedern auf, Groß A, Doppelpunkt. Vor was soll man sich fürchten? Vor was? Nun nach Vers 1, wir lesen Vers 1, fürchten wir uns also damit nicht etwa, während noch übrig ist, eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen, jemand von euch als zurückgeblieben erscheine. Vor was soll man sich fürchten? Vor der Möglichkeit des Zurückbleibens. Das heißt, dass man nicht in den Himmel käme, in die Ruhe Gottes. Das heißt, die Möglichkeit des Abfalls wird hier angedeutet. Aber warum die Formulierung, in Anführungsstrichen, zurückgeblieben erscheine, Ende Vers 1? Warum diese Formulierung? Als Antwort möchte ich geben Folgendes. Wir sehen niemandem ins Herz, deshalb erscheine. Wir versuchen zu beobachten aufgrund des Wortes Gottes. Wir geben Acht aufeinander. Und wenn das Leben, achten wir darauf, wenn das Leben eines Bruders oder einer Schwester oder wenn das Zeugnis eines Bruders, das heißt Wort, was er sagt, eines Bruders oder einer Schwester nicht mit den Heilsgrundwahrheiten übereinstimmt, haben wir Grund, nach der Heiligen Schrift anzunehmen, dass hier geistliche Gefahr des Abfalls ist. Wir werden nach diesen zwei Gesichtspunkten von der Schrift beurteilt. Nach dem, was wir sagen bzw. bekennen zu glauben, und zweitens, nach der Art und Weise, wie wir leben. Diese zwei können im scheinbaren Widerspruch stehen. Das heißt, es gibt Menschen, die haben wohl ein gutes Bekenntnis, aber ihr Leben verneint, was sie bekennen. Wir sind jetzt als Christen verpflichtet, diese zu warnen und wenn sie nicht darauf hören, auszugrenzen. Denn trotz des guten Bekenntnisses verneinen sie dieses Bekenntnis mit ihrem Leben. Aber das natürlich muss über eine gewisse Zeitspanne hinweg beobachtet werden. Jeder von uns kann einmal sein Bekenntnis gleichsam leugnen oder mit seinem Wandel in einer kurzen Zeit. Aber wenn wir nicht Buße tun und darin in unserem Ungehorsam und Unglauben verharren, dann ist eine Linie angezeigt und wir haben zu reagieren als Gemeinschaft der Christen. Andererseits mag es sein, dass jemand einen ausgezeichneten Wandel führt Und man könnte denken, er wäre wirklich ein treuer Christ. Aber sein Bekenntnis entspricht dem nicht. Er glaubt merkwürdige Dinge, die konträr zur Heiligen Schrift sind. Und dann müssen wir ihn nach seinem Bekenntnis beurteilen. Und wenn er darin beharrt, in seiner Irrlehre, dann haben wir wieder die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, was unsere Gemeinschaft betrifft. Also, das ist eine Ergänzung zu diesem Vers. Das sagt der Schreiber hier nicht so, aber wir nehmen das aus anderen Texten. Wir sehen niemandem ins Herz, aber nach den geoffenbarten Zeichen im Leben eines Menschen sind einige Menschen oder sogenannte Geschwister solche, die nicht ankommen werden. Wenn wir ihr Leben beobachten, haben wir Angst, nee, diese werden nicht ankommen. Ja. So wie sie sich verhalten, beziehungsweise so wie sie sprechen, gelten sie für mich wie Nichtchristen. Ich kann sie nicht ins Herz schauen, aber ich habe das Recht, ich habe die Pflicht, von der Schrift her, nach dem Aussehen zu handeln. Das andere muss ich Gott überlassen, nicht wahr? Ob sie nun wirklich anders sind, als ich denke, das muss ich Gott überlassen. Das darf ich auch. Groß B, Doppelpunkt. Wer möchte hier sich fürchten? Das heißt, wen spricht der Verfasser an? Wer hat sich hier zu fürchten? Vers 1. Nun, er sagt, fürchten wir uns. Jeder ist angesprochen. Jeder in der angesprochenen Gruppe, in der Lesergruppe, ist angesprochen. Aber auch der Schreiber schließt sich selbst ein, indem er sagt, wir. Damit ist er ein Beispiel für seine Leser. Interessant ist, dass er sagt, fürchten wir uns, damit nicht jemand von euch zurückbleibe, ja? Das heißt, er gibt den Ältesten beziehungsweise den leitenden Christen ein Beispiel, wie sie Acht zu geben haben auf die Herde, auf die Gläubigen. Groß C, Doppelpunkt. Was verleiht dieser Aufforderung besonderen Ernst? Nun, das ist der Hauptanteil dieser Verse 1 bis 3. Die sprechen vom Ernst. Und wenn Sie mal eine Aufgabe haben, über einen kurzen Vers einige Minuten zu sprechen oder einen kurzen Text, dann kann ich Ihnen hier eine Aufteilung geben, eine Gliederung. Arabisch 1, Doppelpunkt. Die Verheißung verleiht der Aufforderung besonderen Ernst. Vers 1. Arabisch 2. Der Vergleich verleiht der Aufforderung Ernst. Vers 2, Anfang. Drittens, Arabisch 3, Doppelpunkt. Die Verantwortung, die angezeigte Verantwortung in den Versen 2, Ende und 3, Anfang, verleihen der Aufforderung besonderen Ernst. Zurück zur Verheißung, Vers 1. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während noch übrig ist, eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen. Das heißt, Gott verspricht das Vorhandensein einer Ruhe. Er verspricht eine Offerte, ein Angebot. Er verspricht nicht, dass jeder von uns ohne weiteres ankommen wird, sondern er gibt uns das Angebot, schaut einmal, ich habe eine Ruhe und ich lade euch ein. Und wenn ihr auf mich vertraut, werde ich euch in die Ruhe einführen, wie Mose die Aufgabe hatte, Israel hin zu dem verheißenen Land zu führen und Josua sie einzuführen. In diesem Sinne eine Verheißung. Aber sie ist eine Verheißung, in die ewigen Hütten einzuführen, in die ewige Ruhe. Mit anderen Worten, wenn wir fürchten sollen um diese Verheißung, dann ist diese Verheißung auf dem Spiel. Das heißt, die Verheißung verleiht der Aufforderung, sich zu fürchten, Ernst. Diese Verheißung in seiner Ruhe ist auf dem Spiel. Deshalb sollte ich mich von ganzem Herzen dem widmen. Wem widmen? An dieser Stelle, Brüder, möchte ich uns eine Hilfe geben. Unsere Geschwister leben manchmal unter einer unnötigen Angst. Wenn ich sie beten höre, dann kann ich Folgendes hören. Hilf mir, Herr, so zu leben, dass ich eines Tages bei dir bin. Ist das bekannt? Ja? Eine gängige Bitte, ja? Oder in unseren Liederbüchern sind ebenfalls solche fehlerhafte Ausdrücke, die sprechen von einem fehlerhaften, von einer fehlerhaften Auffassung vom Heil. So spricht nicht jemand, der sich seines Heils gewiss ist. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann brauche ich keine Angst zu haben, verloren zu gehen. Dann bete ich nicht. Hilf mir, Herr, so zu leben, dass ich dort ankomme. Darum geht es nicht. Ich lebe nicht. Ich leiste nichts, damit ich ankomme. Worauf kommt es denn an? Auf den Glauben. Natürlich folgt dann ein Leben. Aber dieser Ausdruck, hilf mir, so zu leben, offenbart das Bedürfnis, Gott zufriedenzustellen, wie ein Kind jetzt so leben will, damit die Eltern auch ja nicht schimpfen, ja. Und Kinder werden auch oft so erzogen, ja.
Ist es aber nicht oft auch in dem Sinne gebraucht, den Glauben zu halten?
Das bleibt allerdings dem Herzen überlassen, ja, wie es denkt. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich kenne diese Redensart zu gut und ich kenne auch die Leute zu gut manchmal, die so sprechen. Und ich vermute, dass eher das andere da drin ist. Denn es gibt noch andere Formulierungen, die ähnlich sind. Ja, auch in den Liedern kommt das zum Ausdruck noch deutlicher. Wir hatten unlängst, sage ich, eine Formulierung in irgendeinem Lied. Ich weiß nicht, welches es war. Aber das fiel uns auf, das fiel mir auf. Unser Blick, wir sollten lernen, dass Christus wirklich ein Heil für uns erworben hat. Und wenn ich zu Jesus gekommen bin, dann bin ich in diesem Heil. Wir brauchen mehr Heilsgewissheit. Wir haben zu viele Leute, die nicht Heilsgewissheit haben. Die sind so ständig auf der Kippe, ja. Die wissen nicht, ob sie ankommen werden, ja. Das ist hier nicht gemeint. Genau das. Das ist die Lösung, dass man Jesus vor Augen hält. Dann darum geht es ja, dass ich nicht Jesus habe, ja. Das ist es. Nicht, dass ich nicht genügend fromm wäre, genügend beten würde oder genügend dies oder das tun würde, sondern dass Jesus nicht mein Heil ist. Und an Jesus muss ich nun ständig mein Leben auch kontrollieren. Wenn ich merke, ich habe nicht genügend Gebetsleben, ja? Warum nicht? Weil Jesus mir nicht genügend bedeutet. Nicht, weil ich das abhaken muss. Du musst viel beten, um in den Himmel zu kommen. Verstehen Sie? Nicht so. Unsere Leistung ist nicht wie im Gesetz, ein Bemühen, ja, etwas zu erbringen, sondern unsere Leistung ist die Frucht. Und Frucht wächst von Samen her. Und der Same ist der Glaube an Jesus. Die Sache muss umgedreht werden. Das Pferd muss von vorn her aufgeschirrt werden. Ja. Nicht der Wagen muss das Pferd ziehen, sondern das Pferd muss den Wagen ziehen. Es geht darum, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, dass er uns groß wird. Und daraus folgt dann durch den Heiligen Geist, ich möchte sagen, vielfach, fast automatisch. Das wächst, ja. Wenn Kinder in der Familie die Eltern lieben, dann wächst Gehorsam. Dann wollen sie. Dann treibt es sie von innen her. Ja? Und wenn wir Jesus wirklich lieben, weil er uns wichtig geworden ist und wir vertrauen ihm, dann wächst von innen her das, was das Gesetz befohl oder befohlen hatte. Ja? Dann wächst das. Unsere Furcht gilt, dass wir nicht glauben, dass wir nicht ihm vertrauen, dass wir etwas auf etwas anderes vertrauen. Und viele Gläubige haben manchmal Angst innerlich, ob sie wirklich gerettet sind. Denn mit solchen Formulierungen, ich habe Angst, sie vertrauen nicht Jesus. Ja? Darum habe ich Angst. Sie sind sehr fromm. Aber ich frage mich, vertrauen sie wirklich auf Jesus? Übrigens, das gilt auch auf die andere Seite. Das gilt auch für die andere Seite. Wir haben ja die zwei Seiten, dass wir zu wenig Heilsgewissheit haben. Auf der anderen Seite, dass man meint, wenn ich einmal mich bekehrt habe, dann bin ich auf ewig gerettet, ja. Und so nimmt man es dann zu leicht. Aber auch da ist die gleiche Gefahr. Nämlich, dass man nicht glaubt. Ich habe mit solchen viel zu tun gehabt. Ich befürchte, dass sie mehr auf ihre Bekehrung sich verlassen als auf Jesus. Denn sie verlassen sich eigentlich auf zweierlei. Auf eine Lehre, die sie gehört haben, einmal gerettet, immer gerettet. Das ist eine These, der sie ihr Vertrauen geschenkt haben. Sie kontrollieren nicht, ob das wirklich so in der Bibel steht, sondern das ist eine Lehre, die sie von Menschen bekommen haben, genau wie die Hohezeugen eine Lehre bekommen haben. Und dieser Lehre glauben sie. Das ist ein Lehrsatz. Und zweitens, weil die Lehre sagt, einmal gerettet, immer gerettet. Ja, ich bin einmal gerettet worden. Jetzt glauben sie an ihre Bekehrung. Dann und dann habe ich mich bekehrt. Ja. Und weil ich mich dann bekehrte und dann an Jesus glaubte, bin ich jetzt ein Bekehrter. Einmal gerettet, jetzt gerettet. Ja. Und so vertrauen sie auf ihre Bekehrung. Ja, wenn dann aber jemand abfällt, was dann? Nun, wir wissen, was sie dann sagen. Der war nie bekehrt. Meine Frage, aufgrund wovon glauben Sie, dass Ihre Bekehrung eine bessere war als die Bekehrung von dem anderen? Denn er glaubte auch, er sei bekehrt gewesen. Ja. Das ist etwas Subjektives. Sie machen daraus etwas Objektives, aber im Endeffekt ist es subjektiv. Und da schließt sich dann meine Frage an, glaubst du wirklich an Jesus, von Tag zu Tag, ständig? Oder glaubst du an einen Jesus, den du einmal hattest? Aber dein Leben heute weist nichts auf von einer Beziehung zu Jesus. Da kommt mir immer wieder Johannes 15 in den Sinn. Bin ich heute eine Rebe am Weinstock, die heute angegliedert ist, die heute glaubt, die heute Gemeinschaft mit ihm hat, die heute Saft von ihm holt, die heute ihn liebt, heute ihm vertraut? Denn Christsein ist an Jesus, heißt an Jesus zu glauben. Und nicht einmal wann, irgendwann geglaubt haben, sondern ständig, kontinuierlich. Ja. Ja. Fürchten wir uns, dass wir uns zurückbleiben könnten. Aber was ist der Schlüssel? Ende Kapitel 3. Sie gingen nicht ein, nicht weil sie nicht fromm genug waren oder Gesetz eingehalten hätten. Das Gesetz war da. Nee, nicht deswegen, in Anführungsstrichen könnte ich vielleicht sagen, sondern weil sie Gottes Wort nicht glaubten, der Verheißung glaubten. Sie rechneten nicht mit ihrem Gott, sie zweifelten. Auch im Gesetz ging es um den Glauben. Die Zeit des Gesetzes war genauso. Das heißt, während der Zeit des Gesetzes wurde man ebenso durch den Glauben gerettet wie im Zeitalter der Gnade. Und übrigens, ich kann noch weitergehen. Das Gesetz, die Zeit des Gesetzes war ein Zeitalter der Gnade. Und das Zeitalter der Gnade ist ein Zeitalter des Gesetzes. Nicht einer Liste von Gesetzen, sondern dessen, was das Gesetz wollte, in dem Sinne. Aber das ist jetzt ein Thema für sich. Damit das Wort fürchten uns deutlich ist, ja, deshalb habe ich das eingefügt. Ja, doch, ohne weiteres. Ja, genau, du fürchtest dich nicht, ja. Du hast nicht Respekt. Furcht ist ein Ausdruck des Glaubens, in diesem Fall. Wir müssen unterscheiden zwischen Furcht und Angst. Wenn die Bibel von Furcht Gottes spricht, dann spricht sie davon, dass wir an Gott hangen und er unsere letzte, höchste Orientierung ist. Das ist Fürchten. Das heißt, nichts ist uns wichtiger als Gott. Ja. Wir fürchten ihn, wir lieben ihn, wir vertrauen auf ihn. Er ist unsere höchste, letztlich einzige Orientierung, unser einziger Halt. Die Ruhe übrigens in Vers 1, immer noch zu Arabisch 1, Doppelpunkt. Fürchten wir uns also damit nicht etwa, während noch übrig ist, eine Verheißung, in seine Ruhe zu gehen. Die Ruhe ist Gottes Ruhe und er will seine Ruhe mit uns teilen. Welch eine Liebe! Er bietet seine Ruhe an, seine Ruhe in seinem Hause. Ruhe von seiner Heilsarbeit und Ruhe von unserer Mühe. Eine ewige Ruhe. Übrigens, seine ewige Ruhe steht der ewigen Unruhe auf der anderen Seite gegenüber. Vergleichen Sie Jesaja 48, Paralleltexte. Jesaja 48, Vers 22 und dann die Verse 18 und 19. Aber zuerst 22. 48, Verse 22 und 18 und 19. Die Gottlosen haben keine Ruhe. Arabisch 2, Doppelpunkt. Der Vergleich in unserem Text verleiht der Aufforderung des Verfassers besonderen Ernst. Merken wir in Vers 1 Anfang, fürchten wir uns also, er hatte Israel uns vor Augen geführt, passt auf, dass ihr es nicht so macht wie viele Israeliten. Also da ist ein Vergleich bzw. eine Gegenüberstellung. Und dann Vers 2 Anfang, denn auch an uns ist gute Botschaft ergangen, gleich wie an jene. Das griechische Wort Evangelion, mit unserem deutschen Wort lateinisch ausgedrückt, Evangelium, bedeutet gute Botschaft. Frohe Botschaft ist nicht ganz richtig. Die Botschaft macht froh, aber weil sie gut ist. Eu, das heißt EU, als Vorsilbe, diese kurze Vorsilbe bedeutet, ist ein Wort für gut. Also gute Botschaft. Angelion erinnert an Angelos oder Engel. Ein Engel ist ein Bote. In diesem Fall die Botschaft, gute Botschaft. In diesem Sinne war das Angebot Gottes an Israel im Alten Testament ein Evangelium, eine gute Botschaft. Aber damit es wirklich als das auch in der Vorstellung des Lesers so aufkommen kann, habe ich gute Botschaft übersetzt. Wir haben gute Botschaft bekommen im Evangelium, wie jene gute Botschaft empfingen, als Gott zu ihnen sprach. Gott hat ihnen Ruhe angeboten und so hat Gott auch uns Ruhe angeboten. Deshalb ist eine Parallele da, was die Reaktion betrifft. Wenn Gott uns Ruhe anbietet, könnten wir genauso reagieren, das ist die Gefahr, will der Verfasser sagen, wie Israel. Israel hat so reagiert, die Gefahr besteht, dass auch wir so auf dasselbe Angebot reagieren. Da liegt der Vergleich. Und dieser Vergleich verleiht seiner Aufforderung den Ernst. Schaut einmal, dort ging es katastrophal aus. Passt auf, bleibt beim Herrn Jesus. Vertraut auf ihn. Er ist vertrauenswürdig. Deshalb hat er ihn hochgehalten, Kapitel 1 und 2. Damit unser Glaube wächst. Der Glaube wächst durch Tatsachen. Und Tatsachen kommen auf uns zu durch Beobachtung. Wir beobachten unseren Herrn, indem wir seine Schilderung uns vor Augen führen in seinem Wort. Der Vergleich also. Arabisch 3, Doppelpunkt. Die Verantwortung, die hier aufgezeigt ist, verleiht der Aufforderung ihren Ernst. Zwei Ende. Da es bei den Hörern nicht mit Glauben vermengt war, denn wir, die glaubten, gehen in die Ruhe ein. Es geht um den Glauben. Wenn jemand abfällt bzw. zurückfällt von Gott, ist es, weil er Gehörtes, die Botschaft Gottes, nicht mit Vertrauen annahm. Es gilt, die Stimme Gottes, die Botschaft Gottes, das Wort Gottes, das Gehörte, das Vernommene, mit Vertrauen anzunehmen. Oder mit dem Ausdruck des Verfassers, mit Vertrauen vermengen. Das ist unsere Aufgabe, wo immer wir Gottes Wort lesen, wo immer wir es hören. Deshalb ist es so wichtig, es wirklich zu hören. Übrigens ein kleiner Wink. Es kann vorkommen, dass wir zu spät kommen. Das muss nicht Schuld sein. Es kann, dann müssen wir sie bekennen, aber es muss nicht sein. Aber wenn wir irgendwo zu spät kommen und ich trete in den Saal, beziehungsweise in dort, wo ich höre, und ich höre, die Versammlung ist schon angelaufen, und ich höre, Gottes Wort wird gelesen, dann sollte alles stehen bleiben. Und eure Platzanweiser sollten das wissen, damit man den Text finden kann, wenn man mitblättern will, das ist schön. Aber wir dürfen nicht zu lange warten, ja? Irgendwo müssen wir anfangen zu lesen. Und wenn ich noch nicht gefunden habe, dann lass ich es. Denn es ist mir wichtiger, dass ich höre, was gesagt wird, als dass ich das noch einmal lesen muss, ja? Das ist wichtiger. Warum muss ich das auch noch lesen? Ich höre es ja jetzt, ja? Anschließend, wenn er anfängt zu sprechen, das ist nicht ganz so wichtig wie Gottes Wort, nicht wahr? Dann kann ich auch noch weiter aufschlagen und mir noch einmal den Text zu Gemüte führen. Aber es ist wichtig, dass wir auf Gottes Wort Acht geben. Wenn wir es lesen oder wenn wir es hören. Und jetzt. Wenn wir es jetzt andächtig und mit Aufmerksamkeit hören bzw. lesen, dann sollten wir vertrauensvoll hinhören. Mit Glauben. Ja, du hast recht, Gott. So ist es. Ja. Mit Vertrauen vermengen, sofort mengen, wie in der Küche vermengt wird. Dann ist das Wort Gottes gleichsam geölt mit dem Bild und findet besseren Eingang in mein Inneres, in mein Herz. Ich soll es ja, sagt Jakobus, so aufnehmen, wie man einen Gast willkommen heißt und ins Innere. Bleib doch nicht im Foyer stehen, komm doch rein, ja? Und manchmal bietet man ihn an, möchtest du unsere Wohnung sehen, ja? Ja, gut. Ganz bis ins Innere, weil wir den Gast schätzen und lieben. Das tut man nicht mit jedem. Also, die Verantwortung mit Glauben zu hören. Hören ist nicht genug, Glauben, Vertrauen ist gefordert. Wenn es hier heißt, glaubten, Vers 3, denn wir, die glaubten, was heißt das? Nun, das heißt einmal, wo ich jetzt stehe, schaue ich zurück. Am 18. März 1935 glaubte ich an Jesus Christus. Und ich bin jetzt einer, der glaubt. Wir, die glaubten, bis anhin. Es fängt dort an, wir glauben bis jetzt. Aber ich denke, der Schreiber will noch etwas anderes sagen. Wir, die dann geglaubt haben werden. Er nimmt scheinbar er versetzt sich jetzt an den Tag Christi. Und dann kann er sagen, wir, die an jenem Tag glaubten, ja, einmal anfingen zu glauben und Glauben hielten, gehen dann ein in die Ruhe. Die, die dann am Ende ihres Lebensweges als Geglaubte dastehen, die gehen ein. Die, die vorher irgendwann aufhörten zu glauben und Jesus als ihren Erlöser verließen, die gehen nicht ein in die Ruhe, egal wie lange sie vor diesem Zeitpunkt des Abfalls geglaubt haben mögen. Glaubten heißt also geglaubt haben werden, nicht nur zum Glauben gekommen sein. Es gilt, im Glauben zu bleiben, will der Verfasser sagen. Was voraussetzt, dass man sich dem Wort vertrauend aussetzt. Das ist die Lösung. Zu glauben oder im Glauben zu bleiben heißt, sich dem Wort vertrauensvoll immer wieder auszusetzen. Römisch 2, die zweite Frage. Wir haben uns mit der ersten Frage befasst. 1-3, was ist es um das Fürchten? Römisch 2, Doppelpunkt. Wie erklärt man die Erklärung des Autors? Ab 3 Ende bis Vers 10, bis zum Ende unseres Abschnittes, so scheint mir, gibt der Verfasser eine Erklärung seiner Aufforderung in Vers 1. Wie erklären wir seine Erklärung? Denn seine Erklärung leuchtet nicht sofort ohne weiteres ein. Sie ist eine, aber wir müssen sie schon bedenken. Und wie wollen wir sie erklären? Nun, wir gliedern auf. Groß A, Doppelpunkt. In den Versen 3 Ende bis 5 Ende sagt der Verfasser, Gott hat eine Ruhe, die er mit Menschen teilen will. Wenn ich das so lese, dann bewegt mich das. Der große Gott Himmels und der Erde will seinen Himmel, seinen ruhigen Himmel, wo kein Lärm ist, kein Zwietracht ist, lauter Harmonie, diesen Himmel will er auf ewig mit mir, Herbert Janssen, teilen. Ist das nicht eigenartig? Ja? Unglaublich. Aber es ist so, und wir wollen es glauben, und wir wollen es gern annehmen. Lesen wir diese Verse. Und doch waren die Werke mit Grundlegung der Welt geschehen. Denn er spricht an einer Stelle über den siebenten Tag so. Und Gott ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken. Der Schreiber spricht von meiner Ruhe. Das heißt im dritten Person, Gott spricht von seiner Ruhe. Er zitiert und sagt, Gott hätte eine Ruhe. Es heißt in Vers 5, wenn sie in meine Ruhe eingehen. Gott hat eine Ruhe. Das lesen wir gleich auf dem zweiten Blatt der Bibel. Gott hat gearbeitet und dann ruht er. Das ist nicht das einzige Mal, dass er arbeitet. Oder das einzige Mal, dass er ruht. Er arbeitet weiter. Aber er hat immer wieder sagte, ich habe eine Ruhe bei mir. Ich arbeite nicht immer. Ich setze mich ein für euch. Was ist denn seine Arbeit nach der Schöpfung? Seine Arbeit mit uns. Ja. Er hat viel Arbeit mit uns. Der ganze Heilsplan ist seine Arbeit um uns. Damit wir in seine Ruhe, die eigentlich fertig liegt, Abschöpfung. Ja. Der Rest seines Werkes ist Arbeit mit uns. Aber seine Ruhe, uns zur Verfügung gestellt von Anfang an für Adam und Eva, die liegt parat seit Schöpfung. Und die will er mit uns teilen. Und wenn er weiter mit uns arbeiten muss, dann damit wir in seine Ruhe kommen. Und deshalb diese Referenzen, diese Hinweise oder diese Bezugnahme auf die verschiedenen Stationen im Leben Israels, hier in diesem Text, Josua und dann später zu Davids Zeit, das ganze Bemühen Gottes, Israel in seine Ruhe zu bringen. Und dann kommt er zur Zeit der Leser, zu seiner neutestamentlichen Zeit. Auch ihr, die Ruhe ist da. Kommt, lasst euch ziehen, lasst euch rufen, behaltet Vertrauen unseren Herrn, damit ihr in seine Ruhe eingehen könnt. Und an dieser Stelle, Vers 5, spricht er wieder, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Es ist so, wenn Gott droht oder schwört, die werden nicht in meine Ruhe eingehen. Was ist damit gesagt, sagt der Schreiber. Wenn er einige ausschließen muss und er schwört, die kommen nicht rein, was will das sagen? Es gibt eine Ruhe. Ja? Wenn er ausschließen muss, dann gibt es doch eine Ruhe, aus der ausgeschlossen wird. Mit anderen Worten, es gibt, er lädt ein, komm, ja. Mit diesem Schwur wird angedeutet eine Einladung, erstens, dass eine Ruhe vorhanden ist und dass er will, dass einige hineinkommen. Deshalb zitiert er diesen Schwur immer wieder, ja, in verschiedener Hinsicht. Also Groß A, Doppelpunkt, Gott hat eine Ruhe, die er mit uns Menschen teilen will. Groß B, Doppelpunkt. Gott gibt eine weitere Gelegenheit, in seine Ruhe einzugehen. Er ist sehr geduldig. Wenn Menschen einmal ungehorsam sind, beziehungsweise ihm mit Unglauben begegnen, dann hört er nicht auf einzuladen. Das sagen uns die Verse 6 bis 9. Gott gibt eine weitere Gelegenheit, in seine Ruhe einzugehen. Groß C, eine letzte Erklärung, Vers 10. Lesen wir die Verse 9 und 10. Dann bleibt übrig ein Sabbat halten dem Volke Gottes. Er nennt diese Ruhe Sabbat halten, wahrscheinlich wegen des Wortes in 1. Mose 2, glaube ich, ist es. Er ruhte von seinen Werken. Über den siebenten Tag, Vers 4, Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Das war der Sabbat, der erste Sabbat. Und dort beginnt die Ruhe, in die Gott uns einführen will. Es bleibt übrig ein Sabbat halten oder eine Ruhe dem Volke Gottes, Alten und Neuen Testamentes. Machen wir bitte keinen Unterschied. Wir alle kommen in den Himmel nur durch das Kreuz. Gott wird ein Volk in Zukunft haben, dem Volke Gottes. Denn, und jetzt wird indirekt gesprochen, der unbestimmte, ein bestimmter Artikel, aber unbestimmter Bezug, der in seine Ruhe einging, auch er ruhte für sich von seinen Werken, gleich wie Gott von den eigenen. Und die große Frage lautet, wer ist der, in Anführungsstrichen? Ich will hierzu einiges sagen. Erstens, Arabisch 1, Doppelpunkt. Der ganze Zusammenhang in Kapitel 3 und 4 ist in starkem Maße auf die Zukunft ausgerichtet. In dieser Verbindung stehen Ausdrücke wie Hoffnung, Ende, Ziel, Festhalten, meine Ruhe, Eingehen, Verheißung, Zurückbleiben, Übrigbleiben. Das sind Ausdrücke, die in diesen Texten vorkommen. Wir merken, wie reich der Hinweis auf die Zukunft ist. In Kapitel 4, ab 3 Mitte bis Ende 5 zeigt der Verfasser, dass Gott von der Schöpfung an in einem Rhythmus von Arbeit und Pause tätig gewesen ist. Die Arbeit ist aber eine zugunsten des Menschen und die Ruhepause will er mit dem Menschen teilen, auch die künftige. Nun macht der Schreiber klar, dass Gott durch den Sohn wirkt. Das ist das Thema des Evangeliums, des Briefes. Gott wirkt durch seinen Sohn und wir auf diesen Sohn zu achten haben. Es liegt also nahe, in Kapitel 4, Vers 10, unserem Text, an den zu denken, der das Thema des Briefes ist, den Partner Gottes in seinem Wirken, also Christus. Arabisch 2, Doppelpunkt. Wir haben also den Tenor des Briefes und des, besonders der Kapitel 3 und 4. Arabisch 2, Doppelpunkt. Hinzu kommt ein Wortspiel, möglicherweise ein beabsichtigtes Wortspiel. In Vers 8 steht im Grundtext der Name, der üblicherweise mit Jesus im Neuen Testament übersetzt wird. Möglich und auch wahrscheinlich ist aber die Übersetzung Josua, das heißt in Vers 8 haben wir wohl wahrscheinlich Josua zu lesen. Übrigens, mit der gleichlautenden Form des Namens wird Josua in der Apostelgeschichte 7, Vers 45 erwähnt. Dort ist es auch Josua, aber das ist die gleiche Vokabel, die normalerweise mit Jesus übersetzt wird. Beide Übersetzungen, Josua und Jesus, wären auch hier in Kapitel 4, Vers 8 sinnvoll. Daher kann von einem Wortspiel gesprochen werden, so dass der Verfasser in Vers 10 nur den Artikel gebrauchen kann, der an seine Ruhe anging, weil Jesus wie Josua in die Ruhe einführt, was uns zum dritten Hinweis bringt. Arabisch 3, Doppelpunkt. Möglicherweise ist das denn, anfangs Vers 10, denn der in seine Ruhe einging, ursächlich. Das heißt, möglicherweise ist es als ein Weil aufzufassen. Wenn wir so lesen, dann können wir den Text so lesen. Übrig bleibt ein Sabbat halten dem Volke Gottes, weil der in seine Ruhe einging, auch er ruhte für sich von seinen Werken. Das heißt, weil ein Gewisser, großgeschrieben, in seine Ruhe einging, wer immer es ist, weil der Gewisse in seine Ruhe einging, nachdem er sein Heilswerk vollbracht hatte, gibt es jetzt eine Ruhe für das Volk Gottes. Mit anderen Worten, Jesus teilt sie mit den Seinen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Mir scheint, der Hebräerschreiber könnte unter der in erster Linie Jesus meinen, aber er lässt es. Er erwähnt nicht den Namen, weil beides eingeschlossen ist, er und ich oder irgendjemand, der ihm folgt. Es ist beides. Er in erster Linie, er vollbringt das Heilswerk, geht in seine Ruhe ein. Aber warum? Um diese Ruhe mit mir zu teilen, sodass auch ich in seine Ruhe eingehen. Der, Herbert Janssen, der in seine Ruhe eingeht, auch er ruht dann von seinen Werken. Und Sie können Ihren Namen reinschreiben. Ja? Also beides. Deshalb etwas unbestimmt. Und könnte ein Wortspiel sein.